Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir sind heute in Jesaja Kapitel 44. Das dominante Wort in so einer Spanne von 8 Kapiteln, 40 bis 48, ist Trost. Und wir sehen, bis zu dem 40. Kapitel war die dominante Note Gottes Gericht über Israel. Und das hat er getan durch verschiedene Länder wie Assyrien, Babylon und dann später Persien. Aber wir sehen auch, ich werde das später erwähnen, dass Gott etwas Besonderes vor mit Israel in Bezug auf dem Perserkönig Kyros oder Koros. Aber da werde ich am Ende etwas noch dazu sagen. Letzte Woche waren wir in 43. Kapitel und da lesen wir ein paar von Gottes Versprechungen und Entscheidungen. Zum Beispiel in Vers 24 bis 25 lesen wir: Du hast mir zu schaffen gemacht, sagt Gott, mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretung und gedenke deine Sünden nimmermehr. Überleg mal, was Gott da sagt. Ich tilge deine Übertretung, gedenke nicht mehr über deine Sünden. Wir dienen einem Gott, der Sünden vergibt, der bereit ist, unsere Sünden zu vergeben. Und das hat er schon damals mit Israel gemacht. Der Herr ist wirklich gnädig zu vergeben, bereit uns zu vergeben. Am Ende vom Kapitel 43 lesen wir dann: Schon dein erster Vorfahr hat gegen mich gesündigt. Deine Priester, Propheten sind mir untreu geworden. Deshalb habe ich euer geistlichen Führer ihres priesterlichen Amtes enthoben, Jakob der Vernichtung ausgeliefert und Israel dem Spott. Das Lied, was Don ausgesucht hat, oder eine von den Liedern, was Don ausgesucht hat, passt so gut zu dieser Zeit in der Beziehung zwischen Gott und Israel. Das Lied heißt Der Löwe und das Lamm. Und da im Refrain, glaube ich, oder in dem Bridge heißt es: Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Egal, was Israel getan hat oder tut, Gott wird seinen Plan durchziehen. Er wird einen Weg finden, Israel zu segnen. Im Sinne von Israel kommt der Messias. So, lesen wir weiter. In Kapitel 44, Vers 1. Doch jetzt hör zu, mein Diener Jakob, und du, erwähltes Israel, so spricht Jahwe, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, der dir hilft. Hab keine Angst, mein Diener Jakob, du mein erwählter Jeschuun. Es ist eigentlich ein Ehrenname für Israel und bedeutet vielleicht der Redliche. Denn ich gieße Wasser auf das Dürftigste, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder, dass sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Der eine sagt: Ich gehöre Jahwe. Nach Jakob nennt sich ein anderer. Einer schreibt auf seine Hand: Eigentum Jahwes. Und ein anderer legt sich den Namen Israel bei. Und so spricht Jahwe, der König Israels, und sein Erlöser, Jahwe, der Allmächtige: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden, spreche es aus, beweise es mir. Wer ließ von Urzeiten an das Kommende hören? Sollen sie uns doch sagen, was alles noch kommt? Lasst euch nicht erschrecken und zittert nicht. Habe ich es dir nicht schon lange gesagt, ihr seid meine Zeugen dafür? Gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen Vers. Ich müsste ihn kennen. Gott hat sein Volk nicht vergessen und verspricht sein Segen trotz ihrem ungehorsamen Verhalten. Er betont hier, wenn ihr vor Angst zittern, vergesst nicht, dass ich Gott bin. Er spricht direkt an das Problem mit Götzendienst in Israel. Er sagt, ich bin Yahweh, der Allmächtige. Ich bin der Erste, der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Und er will das stark ausdrücken hier in diesem Kapitel. Vergesst nicht, dass ich Gott bin. Wenn ihr zittert vor Angst, vergesst das nicht. Ich weiß, dass wir als Gemeinde gerade durch eine schwere und wirklich eine ungewöhnliche Zeit gehen. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Gott ist immer noch da und will uns segnen. Nicht immer, wie wir denken, er uns segnen soll, aber er will uns segnen. Auch wir sind füreinander da. Wir sind eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Und jetzt sagt Gott zu Israel, ich bin der Ich Bin, ich bin der Schöpfer, und er führt in den folgenden Versen auf satirische Weise vor, wie Menschen ihre Gottesvorstellungen vorziehen. Hören wir, was Gott zu seinem Volk hier sagt in diesem Abschnitt. Vers 9. Alle Götzenmachte sind ein Nix. Ihr geliebten Götzen nützen nix. Und ihr Zeugen sehen nichts und werden beschämt. Wie kann man sich nur einen Gott machen wollen, ein Götterbild gießen, das doch nie etwas nützt? Wer mit so etwas verbunden ist, wird sicher beschämt. Die Kunsthandwerker sind ja auch nur Menschen. Mögen sie sich sammeln, treten sie vor. Erschrecken werden sie und schämen werden sie sich. Der Schmied nimmt ein Stück Eisen und steckt es in die Glut. Dann bringt er es mit Hämmern in die gewünschte Form, bearbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Dabei hungert er sich ab, verliert seine Kraft, er trinkt kein Wasser und ist ganz erschöpft. Der Holzschnitzer misst einen Block ab, umreißt ihn mit dem Stift, zeichnet mit dem Zirkel vor und arbeitet die Form mit Stecheisen aus. Sein Schnitzbild sieht aus wie ein Mensch. Es ist ein Prachtstück von Mann. Dann wird es in ein Haus gestellt. Vorher fährt man eine Zeder, wählt eine Eiche oder sonst einen stärkeren Baum, pflanzt eine Fichte, die der Regen wachsen lässt. Sie dienen ihm als Feuerholz, er nimmt davon, wärmt sich damit, heizt ein, um damit Brot zu backen. Oder er schnitzt daraus seinen Gott und wirft sich nieder vor ihm. Die Hälfte davon legt er ins Feuer, röstet Fleisch in der Glut und sättigt sich daran. Auch wärmt er sich und sagt, ach, mir wird warm. Oh, wie gut das tut. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er bückt sich vor ihm, wirft sich nieder und betet zu dem Holz, rettet mich, du bist ja mein Gott. Unwissend sind sie und ohne Verstand. Ihre Augen sind verklebt, dass sie nichts sehen und ihr Herz, dass es nicht begreift. Keiner denkt darüber nach und kommt zu Verstand. Die Hälfte habe ich verbrannt. In seiner Glut backte ich zum Essen Brot und röstete Fleisch und den Rest davon machte ich zu einem Gräuel. Vor einem Holzklotz bückte ich mich. Wer Asche hütet, ist betrogen. Sein Herz hat ihn getäuscht. So rettet er sein Leben nicht. So sagt er nicht, ein Trugbild habe ich in der Hand. Ist es nicht erstaunlich, was wir Menschen anbeten? Merkt ihr den Unterschied zwischen Gott und Götzen? Gott formt Israel, aber Menschen formen Götzen und dann beten sie an. Beide, Gott und Mann formen ihre Schöpfung nach ihrem Ebenbild. Aber der Mensch nimmt das, was Gott geschaffen hat. Der Schöpfer ist immer stärker als seine Schöpfung. Aber was sagt der Text hier? Der Mensch hungert und ist erschöpft. Was für eine Ironie. Ich stelle euch eine Frage heute. Was sind heute mögliche Götzen? Ich habe eine Liste von ungefähr 10. Könnt ihr überlegen, ob ihr mehr kennt, sagen könntet? Gesundheit, Erfolg, Macht und Anerkennung, Schönheit und Jugendlichkeit, Sport, Liebe, Genuss, Familie, Sex. Und ein Götze, was ich nie immer drauf komme, Selbstmitleid. Oh, du Arme. Oh, ich bin so. Punkt, Punkt, Punkt. Was macht Jesaja hier? Was macht Gott hier in dem Text? Er lädt uns zu einer Götzenfabrik ein und zeigt, wie Götzendienst eine Torheit ist. Vielleicht unbemerkt stellt er die Frage, willst du totes Holz anbeten oder den lebendigen Gott? Wir müssen auch diese Frage beantworten, auch überlegen, ob wir etwas oder jemanden mehr vertrauen als Gott, den Vater. Und dann in Vers 21 bringt der Text uns zurück zu das, was Gott tut, dass er am Wirken ist. Vers 21. Bedenke dies, Jakob, denn mein Diener bist du. Ich habe dich geschaffen, Israel, und du stehst unter meinem Schutz. Ich vergesse dich nicht. Wie eine Wolke fege ich deine Verfehlungen weg, wie einen Nebel deine Sünden. Kehr zu mir um, denn ich habe dich erlöst. Jubelt, ihr Himmelswelten, denn Jahwe hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel aus, ihr Berge, du Wald und alle deine Bäume. Entschuldigung. Denn Jahwe hat Jakob erlöst. An Israel zeigt er seine Herrlichkeit. Vergiss nicht, was ich für dich getan habe, sagt Gott. Vergiss nicht, wer du bist. Du bist mein Kind. Ich habe dich erlöst. Was hilft dir heute, jetzt in deinem Leben, gegen die Reihe von Unwahrheiten, verschiedene Meinungen, negative Nachrichten, auch die berechtigte Frustration von Maßnahmen und Verordnungen oder gegen deine eigenen Kummer und Sorgen auszugleichen oder entgegenzutreten? Vielleicht denkt ihr schon an einige Bibelstellen, die für dich eine Hilfe ist. Ich wollte eigentlich ein Kapitel vorschlagen, aber sicherlich könnt ihr andere Stelle finden. Aber ich habe einen Vorschlag mit deiner Stelle, mit dieser Stelle. Meine Stelle ist Römer 8, Abvers 1. Da schreibt Paulus: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde um der Sünden willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 18. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jeden Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Vers 31. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurde? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, schon in der Schrift heißt es in dem Psalm 44, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ich schlage vor, eure Stellen oder diese Stelle regelmäßig zu lesen und nicht herunterrattern, sondern verbringe Zeit mit Gottes Wort. Reflektiere und meditiere über das, was er dir sagt. Der Rest vom Kapitel 44 ist eigentlich eine Bestätigung von Gottes Plan. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Wenn er spricht, dann geschehen Dinge. Wen er beruft, ist sein Diener. Und auch am Ende vom Kapitel 44 zeigt Gott, dass er jeden benutzen kann, um seinen Plan zu ermöglichen. Wie ich am Anfang gesagt habe, Kyros oder Kores, der König von Persien, hat Jerusalem und den Tempel per Erlass wieder aufgebaut. Das finden wir in Ezra, Kapitel 1. Damit fangen wir nächste Woche an. Aber erstmal zurück zu Jesaja 44, Vers 22b. Mitten in seiner Rede sagt Gott: Kehr zu mir um, denn ich habe dich erlöst. Was kannst du täglich tun, um daran zu erinnern, dass Gott dich erlöst hat? Und Gott an sein Wirken in dir, in der Welt, zu erkennen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, legen wir die Götzen in unserem Leben weg und kehren wir zurück zu Gott. 4 Punkte wollte ich vorschlagen, wie man das machen kann. Sicherlich habt ihr andere Ideen, die will ich nicht ersetzen, sondern vielleicht ergänzen. Nehmen wir Zeit mit Gott. einfach stille Zeit, in der wir sein Wort lesen, reflektieren darüber. Das ist so wertvoll für uns und notwendig, besonders in solchen Zeiten, wie wir jetzt erleben. Dienen wir einander. Nehmen wir Zeit, um einander zu dienen. Das heißt, ja, in der Gemeinde, mit Geschwistern, vorbeizugehen, einen Termin, spazieren zu gehen, zu machen. Oder einfach anrufen. Unseren Nachbarn zu dienen, kann sehr wertvoll für diese Person, für uns selbst, für das Reich Gottes sogar. Sei einfach Licht und Liebe in unserer Welt. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Hilfe, dass du immer da bist. Ich bete, dass du uns deine Liebe schenkst für andere Menschen. Auch wenn es schwer ist, andere Menschen, schwierige Menschen zu lieben. Hilf uns, die Zeit zu nehmen, aufzutanken, mit dir Zeit zu verbringen, in deinem Wort einfach die Fülle von deinem Geist zu spüren. Und dass das unsere Grund ist, Basis ist, andere Menschen zu lieben, zu helfen, zu dienen. Hilf uns, Vater, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Segnet uns, behütet uns. Sei mit uns diese Woche. Amen. Möge Gott uns begleiten, als wir Wegen finden, ihm nahe zu sein und seinen Willen zu tun.